Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Ich bin der Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für einkommensorientierte Anleger vorstelle. In der letzten Folge des Jahres möchten wir das Thema Rendite optimieren besprechen und darauf eingehen, wie viel Prozent Ausschüttungsrendite man anstreben sollte, was die optimalen Instrumente für defensive oder eben auch eher offensive Investoren sind und wie viel Rendite wir auch persönlich anstreben. Damit meinen wir natürlich die Ausschüttungsrendite. Außerdem werden wir am Ende das Thema der Steuern anschneiden und darauf eingehen, wie Anleger die Nettorendite optimieren können. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt erst nochmal Luis mit unserem Sponsor.
Ja, und das ist auch im Weihnachtsmonat CapTrader, der Online-Broker aus Düsseldorf und unser beider persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet allen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als 1 Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Auch Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trusts, auf die wir heute noch zu sprechen kommen werden, lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Ja, und aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses bin ich selbst vor bald 2 Jahren Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Und seit die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche Anfang dieses Jahres an den Start gegangen ist, punktet CapTrader auch in Sachen Bedienkomfort. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über nurbaresistwahres.de/CapTrader. Eine ausführliche Anleitung hierzu findet sich unter nurbaresistwahres.de/CapTrader-Start. Dem Schutz der Kundeneinlagen und Wertpapiere widme ich mich im Detail unter nurbaresistwahres.de/CapTrader-Sicherheit. Ja, und damit zurück zum Thema Renditeoptimierung. Anton, was heißt das denn überhaupt für dich?
Ja, also zunächst einmal möchte ich noch beifügen, dass ich ja mittlerweile selbst ein Depot bei CapTrader habe. Also nur das so zur Info. Also ich bin jetzt auch gewechselt und natürlich beantworte ich jetzt sofort gern deine Frage. Also es ist natürlich eine Sache, die man verschieden deuten und auslegen kann. Für mich heißt Rendite optimieren, die für die einzelne Person optimale, für die einzelne Person das optimale Rendite-Risiko-Verhältnis zu finden. Und das kann man dann natürlich auch bei der Ausschüttungsrendite, die ja für uns besonders wichtig ist. Und je nach Person, je nach Alter, kann man dann eben mehr Rendite, Schrägstrich, Ausschüttungsrendite anstreben oder eben weniger. Also es heißt jetzt eben nicht nur möglichst viel Dividende, egal wie schwankungsreich das wird, sondern eben das Passende finden eher. Wie siehst du das?
Ja, ich orientiere mich da ganz an akademischen Prinzipien. Ja, das ist so erstes, zweites Semester, glaube ich, BWL, VWL. Da wird ja dann so das Minimalprinzip und das Maximalprinzip eingeführt. Ja, also das Minimalprinzip, wie ich eben ein Gesetzesziel mit minimalen Mitteln erreiche. Ja, also beispielsweise ein monatliches Dividendeneinkommen von brutto, sagen wir 1000 Euro. Ja, und das eben mit einem Minimum an Mitteln. Und umgekehrt das Maximalprinzip, dass ich ein vorgegebenes Mittel habe und damit eben versuche, das Maximum herauszuholen. Also das wäre dann umgekehrt beispielsweise, ich habe 100.000 Euro und versuche da ein Maximum an monatlicher Dividende beispielsweise rauszuholen. Ja, beides zusammengefasst, ja, ist dann das ökonomische Prinzip. Und ja, hier bewege ich mich natürlich immer im Spannungsfeld, wie du schon richtig gesagt hast, zwischen Rendite und Risiko. Das heißt, es geht ja eben gar nicht so sehr um Maximierung, sondern tatsächlich eben ja das Risiko irgendwo auch in Relation oder die Rendite in Relation zum Risiko zu setzen, so rum ist richtig. Und ja, da für mich eine entsprechende Lösung zu finden. Damit sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Wie definierst du denn für dich Risiko?
Ja, Luis, ich denke ja tatsächlich, dass du das ganz anders siehst als ich, aber Risiko ist für mich die Möglichkeit, dass ich meine Renditevorstellungen nicht realisieren kann, bis hin zum kompletten Ausfall meines Einsatzes. Risiko ist für mich aber auf keinen Fall Volatilität. Und das ist ja häufig bei institutionellen Anlegern oder bei Fonds, die sagen dann, ein Produkt hat die und die Risikokategorie und das wird eben anhand von Volatilität in der Vergangenheit festgemacht. Es ist aber meiner Meinung nach nicht sehr gut, das so zu machen, weil eben Volatilität nicht nur Schwankungen nach unten, sondern eben auch nach oben sein kann. Und deswegen ist das für mich einfach nur die Möglichkeit, meine angestrebten Gesamtrenditen nicht zu erreichen und ein kompletter Ausfall, der würde die Rendite natürlich deutlich drücken.
Ja, dann sind wir ja gar nicht so weit weg, weil letztendlich die Volatilität an sich interessiert mich ja auch nicht. Ja, bekanntermaßen gucke ich ohnehin nur zweimal im Jahr ins Depot, was übrigens auch ein Mittel ist, um die Volatilität, also zumindest die wahrgenommene Schwankungsbreite eines Wertpapierdepots zu senken, weil durch die Reduktion der Beobachtungszeitpunkte nehme ich natürlich Schwankungen gar nicht so stark wahr, wie wenn ich eben häufiger reingucke beispielsweise. Ja, ein Totalausfall ist natürlich richtig, sollte natürlich nach Möglichkeit verhindert werden. Nichtsdestotrotz, so meiner Erfahrung nach, ist natürlich das Risiko schon irgendwo gekoppelt an Verluste, die sich abzeichnen, wenn man dann mal tatsächlich auch ins Depot guckt. Und wenn ich mich mal so zurückerinnere, so an die schweren Krisen, also Crashs oder Korrekturen, die wir hatten, angefangen irgendwo von der Asienkrise. Ich glaube, das war so der erste Crash, den ich so mitbekommen habe, 1997, eben bis hin zur Weltfinanzkrise. Dann ist ja eigentlich das, was dich als Anleger nervös macht, die Tatsache, dass du eben rote Zahlen im Depot siehst und dann eben in Prozenten einen Minuswert siehst. Und das spiegelt für mich irgendwo das unmittelbare Risiko wieder, eben ja die prozentuellen Maximalverluste, also das, was Maximum Drawdown auch in der Finanzliteratur genannt wird. Und das reflektiert tatsächlich eigentlich das, was man so als Alltagsrisiko im Depot an der Börse wahrnimmt, für mich wieder.
Ja, da sprichst du natürlich eine Sache an, die aber weniger was mit dem Risiko der Werte zu tun hat, sondern es gibt eben auch das Risiko des Anlegers. Und wenn eben ein Anleger eher defensiv anlegen sollte oder eher defensiv orientiert ist und der dann hohe Buchverluste hat, dann besteht eben die Möglichkeit, dass er dann zum schlechtesten möglichen Zeitpunkt verkauft. Das ist in der Tat ein Risiko, aber das würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen von den vom Risiko der Wertpapiere trennen, also getrennt betrachten.
Ja, aber das Risiko tritt ja ein, weil sonst kämen ja diese niedrigen Kurse ja gar nicht zustande, wenn genau diejenigen, die die Buchverluste sehen, nicht sich dann auch entschließen würden zu verkaufen. Und so kommen ja auch genau Negativspiralen zustande. Und ich muss sagen, dieser pragmatische Ansatz beispielsweise vom Finanzvisier, ja, vom Albert Warnecke, der spiegelt das schon ganz gut wider. Und der sagt ja auch immer, vom risikoreich angelegten Portfolio, also alles das, was wirklich ein aktienähnliches Profil hat, wenn man einfach davon ausgeht, dass sich der Wert halbiert, ja, im Vorfeld, das ja, spiegelt letztendlich gegebenenfalls eben das temporäre Risiko wider eines Buchverlustes. Mag sein, dass dann wieder nach oben geht, aber diesen muss man erstmal aushalten können. Und dann sind wir schon bei der einen Dimension des Risikos und das ist eben die Risikotoleranz. Also was bist du in der Lage, emotional auszuhalten, bevor die Reißleine ziehst? Und das ist erfahrungsgemäß weniger in der Regel, als man denkt.
Klar, da hast du natürlich recht, vor allem weil natürlich auch ich selbst nicht so eine Krise an der Börse miterlebt habe. Das sehe ich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, wenn ich dann mal selbst voll investiert bin und die Kurse nach unten purzeln. Ja, aber ich denke, das Risiko, das lassen wir jetzt erstmal noch ein bisschen beiseite. Wovon hängt denn deiner Meinung nach ab, ob man sich eher defensiv oder eher offensiv aufstellen sollte, also vor allem im Hinblick auf die angestrebte Ausschüttungsrendite.
Ja, also auf der einen Seite selbstverständlich von der Risikotoleranz. Das habe ich auch immer wieder eben in Schulungen, dass tatsächlich Schulungsteilnehmer sagen, ja, sie würden gern die Rendite X anstreben und ich dann im Gegenzug immer frage, naja, was für ein Risiko sie denn bereit sind zu tragen. Und dann spielen wir das einfach einmal durch, dass so ein Gesamtportfolio halt im Wert verliert und dann sollen die Stopp rufen, bei welcher Summe die emotionalen Schmerzen halt hoch genug wären, dass sie die Notbremse ziehen würden. Und das setzt bisweilen dann doch recht früh ein, ja. Und ich kann eben, es ist, da sind wir eben beim Minimal- und Maximalprinzip, ja. Also mit minimalen Mitteln ein Maximum erreichen, das funktioniert eben auch nicht. Ja, das heißt, mit einer Risikotoleranz irgendwo von, weiß ich nicht, 10%, die ich maximal zu akzeptieren bereit bin, da kann ich eben auch nicht 8% Dividendenrendite einfahren, ja. Oder Kursrendite ja genauso, spielt ja in dem Fall sogar keine Rolle. Das ist so der eine Aspekt, das Emotionale. Und das andere, das ist natürlich wesentlich handfester, das ist dann das, was man auch in der Literatur als gemeinhin Risikotragfähigkeit definiert. Das ist dann, hat mit Emotionen nichts zu tun, sondern eben auch mit der Fähigkeit, ja, auch Verluste tatsächlich wirtschaftlich akzeptieren oder eben abschreiben zu können. Ja, man könnte ja auch umgekehrt sagen, im Umkehrschluss, wie viel Geld brauche ich, um ein ja, ein gewisses, oder welches Liquiditätsmaß ist angemessen, brauche ich eben, um zahlungsfähig in bestimmten Situationen bleiben zu können. Und das natürlich hängt wiederum von vielen, vielen Faktoren ab. Ja, auch hier wird ja in der Literatur immer wieder gesagt, ja, so Rücklage, 3 Monatsgehälter ist sicher erstmal nicht grundverkehrt, ja, aber hängt natürlich auch mal von den konkreten Umständen ab. Ja. Wenn ich natürlich ein Beamter bin, auf Lebenszeit, sofern ich da nicht den goldenen Löffel klaue, und jetzt keine, ja, teuren Vermögenswerte habe, wie irgendwie ein Boot oder ja, oder ein Eigenheim, dann brauche ich auch keine großen Rücklagen. Umgekehrt, wenn ich selbstständiger bin, dann komme ich eben mit den 3 Monatsgehältern mit Sicherheit nicht hin, sondern da gebietet eben das Vorsichtsprinzip, mehr beiseite zu legen. Also das ist tatsächlich diese Aufteilung hängt sehr, also defensiv oder offensiv, die hängt halt tatsächlich sehr, sehr davon ab, also von meinen persönlichen Lebensumständen und von meiner persönlichen Einstellung.
Ja, ich denke, das hast du gut erstmal zusammengefasst. Wir können das ja auch eigentlich gleich mal so theoretisch durchspielen. Also, welche Renditen, welche angestrebten Ausschüttungsrenditen, beziehungsweise welche Instrumente eignen sich denn für welche Personengruppen? Also nehmen wir mal an, wir haben einen Familienvater mit einer Frau, die auch zum Beispiel ein Angestelltenverhältnis hat. Und die haben 2 Kinder und der sagt jetzt, der möchte von seinem Vermögen leben, von seinen Erträgen leben. Da ist ja so mein Bauchgefühl, der sollte jetzt vielleicht nicht sein gesamtes Geld in Ausschüttungswerte investieren mit 10% Rendite, die dann in guten Zeiten natürlich wahrscheinlich gut performen, aber dann in schlechten Zeiten halt Dividenden komplett aussetzen. Was ist da so deine Meinung?
Ja, den Fall kenne ich natürlich sehr, sehr gut, weil ja, das bin ich ja letztendlich ein Stück weit selber. Und ich kann zumindest erläutern, wie ich das selber für mich gelöst habe. Das heißt, auf der einen Seite haben wir tatsächlich eben ein Liquiditätspolster, das, sage ich mal so, im Sinne der Finanzwirtschaft sicher angelegt ist. Ja, wobei klar, es gibt keine in dem Sinne sicheren Anlagen. Ja, aber akademisch betrachtet ist das halt schwankungslos. Ja, also das ist tatsächlich ganz klassisches Tagesgeld, was eben zurückgelegt ist, einerseits für ja, unplanbare Ausgaben, auf der anderen Seite aber auch planbare, größere Konsumausgaben, ja, Stichwort Küche, Auto und Co. Und da haben wir beispielsweise ein extra AFA-Konto angelegt, also Aufwendung für Abschreibung, was auch Unternehmen haben, ja, wo wir eben mal durchgerechnet haben, ja, was haben wir denn eigentlich so für langfristige oder langlebige Konsumgüter hier im Haushalt ab einer gewissen Preisschwelle. Wie lange halten die und wie hoch ist dann eben die jährliche bzw. monatliche Abschreibungsrate? Und das packen wir eben beiseite. Das heißt, diese Liquidität ist auf jeden Fall schwankungslos angelegt und überhaupt nicht in Wertpapieren gebunden. Anders sieht es dann tatsächlich beim Depot aus. Und ja, hier habe ich eben für mich einen Anteil defensiv, einen Prozentanteil defensiv festgelegt und einen Anteil offensiv. Was ist der Unterschied? Der defensive Anteil, der ist tatsächlich mit einem anleiheähnlichen Profil ausgestattet, das heißt schwankungsarm angelegt, und der offensive Bereich eben mit einem aktienähnlichen Profil, also eher schwankungsreich, wobei es auch hier so ein bisschen variiert. Es gibt auch im Hochdividendenbereich eher schwankungsanfälligere Titel und weniger schwankungsanfälligere Titel. Im defensiven Bereich, das sind dann tatsächlich vor allem Anleihen und Preferred Shares, ja, also Genussscheine, und wobei die werden auch als Vorzugsaktien übersetzt, das ist ja auch die wortwörtliche Übersetzung. Und im offensiven Bereich ist das eben das ganz klassische Instrumentarium: Dividendenaktien, BDCs, MLPs, Closed End Funds und ja, alles, was der Markt da so zu bieten hat, aber eben strukturiert. Und ich muss auch sagen, mit zunehmendem Alter habe ich dann auch den defensiven Anteil aufgestockt.
Und angenommen, du hättest jetzt ein Vermögen, was du anlegen könntest, wo dann die Erträge im Prinzip deine gesamten Ausgaben decken könnten. Was wäre denn da eine angestrebte Ausschüttungsrendite, mit der du dich wohlfühlen würdest? Weil ich denke, du würdest ja jetzt auch nicht alles in so 9, 10% Dividendenaktien stecken.
Nee, natürlich nicht. Ich habe auch noch mal für die Folge nochmal nachgeguckt. Also mein defensiver Anteil, da bewegt sich die Ausschüttungsrendite bei etwa 5,5% bezogen auf den aktuellen Kurs oder auf die aktuellen Kurse und im offensiven Bereich bei etwa 8%.
Ja, ich denke, das ist eigentlich eine ganz vernünftige Mischung. Ich persönlich bin ja jung und habe wenig finanzielle Verpflichtungen und ich strebe ja ehrlich gesagt 8% an. Das heißt aber nicht, dass ich nur Werte im Depot habe, die 8% Dividendenrendite haben, sondern das ist eine Mischung aus eher höher rentierenden Werten, wie zum Beispiel Mortgage Rights, BDCs, MLPs, die zahlen ganz gerne mal mehr als nur 8% in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch eher defensivere Werte wie Unternehmensanleihen, Schwellenländerstaatsanleihen und Preferred Shares. Die habe ich auch, aber natürlich in einer anderen Gewichtung als du. Am Ende trifft es mich halt nicht hart im Moment, wenn dort Zahlungen sinken würden, weil ich eben nicht eine Familie versorgen muss und auch selbst eben auf die Zahlungen nicht angewiesen bin. Das wäre natürlich anders, wenn ich jetzt wirklich darauf angewiesen wäre, wenn ich jetzt nur von Dividenden leben wollte. Ich denke, es gibt aber auch bei unseren Zuhörern viele, die sich Gedanken über die Rente machen und die eben ihre Rentenlücke ausbessern wollen oder vielleicht auch ihre gesamten Ausgaben mit Hochdividendenwerten decken möchten. Und was ist denn da deine Meinung? Also ich denke, viele sind da in der Versuchung, ich kaufe mir jetzt die Werte mit 10% Dividende, dann habe ich mehr Einnahmen im Alter. Aber das ist ja eigentlich ein bisschen kurzsichtig, weil gerade Leute, die voll darauf angewiesen sind, sollten ja auf eher nicht schwankende Dividenden setzen. Was würdest du dir denn jetzt zum Beispiel ins Depot legen, wenn du jetzt Rentner bist, du bist jetzt 70, möchtest einen relativ entspannten Lebensabend haben, möchtest regelmäßig deine nicht schwankenden Einnahmen, möglichst nicht schwankenden Einnahmen auf dem Konto sehen und dich jetzt nicht irgendwie aufregen oder Existenzängste haben.
Ja, ich habe mir auch tatsächlich darüber Gedanken gemacht, weil letztendlich musste ich auch für mich festlegen, wie sieht denn eigentlich überhaupt so ein Zieldepot oder die Struktur dann im höheren Alter aus bei mir. Und persönlich bin also zum jetzigen Zeitpunkt der Meinung, dass ich, glaube ich, gut mit einer exakt ausgewogenen Mischung aus 50% Defensivwerten und 50% Offensivwerten jenseits der Liquiditätsreserve gut leben könnte. Das heißt, eben 50% in entsprechende Anleihen und Preferred Shares und die anderen 50% eben in, ja, klassische Hochdividendenwerte mit aktienähnlichem Profil, wobei ich wahrscheinlich auch hier die sehr schwankungsanfälligen Werte untergewichten würde, wie eben BDCs und ja, eher dann auf ja, klassische Dividendenaktien, Infrastrukturunternehmen, alles das, was so ein bisschen konservativer ist, aber trotzdem eben Aktie setzen würde. Ja. Dazu muss man natürlich aber auch sagen, ist das ja oder sind das ja nicht die einzigen Vermögenswerte? Ja, es gibt ja dann nebenbei auch noch andere Ertragsquellen. Das fängt ja an bei der gesetzlichen oder betrieblichen Rente, geht weiter über Immobilien. Also das ist ja dann auch eben entsprechend ein Mix, der da zum Tragen kommt. Und von daher würde ich auch dann dringend empfehlen, wirklich den Blick auf die gesamte Bandbreite an Ertragsquellen zu richten und sich da nicht nur auf das Wertpapierdepot zu konzentrieren. Es sei denn tatsächlich, es gibt nichts anderes, ja, dann klar. Aber ansonsten ist das ja eine Komponente von mehreren.
Ja, da hast du völlig recht. Lass uns doch jetzt einfach mal zum Thema Bruttoausschüttungsrendite maximieren kommen, weil ich denke, viele, die bisher noch nicht so viel mit Hochdividendenwerten zu tun hatten, die haben dann halt so die Klassiker im Depot, vielleicht eine McDonald's, vielleicht eine Procter & Gamble oder eine Coca-Cola. Und wenn die sich jetzt sagen, also ich möchte halt mehr Rendite, was gibt es denn da auf der Vorsteuerseite für Möglichkeiten? Und das Erste, was ich dazu sagen würde, ist halt, sich von diesen Klassikern in Anführungszeichen ein bisschen fernzuhalten, weil gerade sowas wie Coca-Cola, die haben eine relativ hohe Verschuldung, haben eine relativ hohe Ausschüttungsquote, haben dafür aber auch ein sehr hohes KGV und deshalb eine relativ niedrige Ausschüttungsrendite. Und das ist für mich unattraktiv und sollte eben auch für Einkommensinvestoren eigentlich unattraktiv sein. Und deswegen ist eigentlich das Einfachste, um überhaupt schon mal höhere Bruttoausschüttungsrenditen zu erhalten, auf eben sowas wie Infrastrukturwerte zu setzen, Rohstoffunternehmen, REITs, aber auch vor allem Hypothekenreits, also Mortgage REITs. Dann sind natürlich auch sehr interessant die von dir angesprochenen MLPs, aber natürlich auch Royalty Trusts und die sogenannten Yield Cos. Das sind alles Unternehmen, die können sich das leisten, ihre Jahresüberschüsse weiterzuleiten. Die leiden auch nicht darunter, dass sie viel ausschütten. Es sind eben dementsprechende Geschäftsmodelle.
Ja, sofern man die eben so filtert und sich natürlich bewusst ist, weil es eben angesprochen hat, zum Beispiel Royalty Trusts, also wenn die zum Beispiel eben an einer Rohstoffquelle hängen, dann hängt natürlich der Kurs des Trusts extrem am Rohstoffpreis und schwankt dann halt mit. Aber grundsätzlich ist klar, wenn ich halt die Bruttorendite, also die Bruttoausschüttungsrendite erhöhen will, dann muss ich mir natürlich auch Wertpapiere suchen, die eben eine hohe Ausschüttungsrendite haben, und die finde ich halt ja per Definition normal im Universum der Hochdividendenwerte. Und wenn ich dann eben wirklich primär abziele auf einkommensorientierte Strategien, dann ist das sicherlich ein zweckmäßiger Ansatz, ja.
Genau, und neben eben diesen klassischen ausschüttungsstarken Werten gibt es dann natürlich noch gehebelte Lösungen, möchte ich es mal ausdrücken. Viele von denen, also gehebelt klingt jetzt erstmal ein bisschen riskant, aber viele haben ja auch schon viele Einkommensinvestoren im Depot. Das sind zum einen die BDCs, also jetzt kommt bestimmt die Frage auf, das ist doch ein Unternehmen, wieso bezeichnest du das jetzt als gehebeltes Instrument? Aber das ist ja eigentlich ganz logisch, weil eine BDC, die beteiligt sich irgendwo an Unternehmen, die auf ihrer Ebene schon häufig mit Fremdkapital arbeiten, und dann setzt eben die BDC quasi als Fonds in häufigen Fällen nochmal Fremdkapital ein. Nicht jede BDC hebelt sich, aber es ist eigentlich in der Regel so. Also es ist eben im gewissen Umfang ein gehebeltes Produkt. Es ist natürlich auch gesetzlich begrenzt. Also es ist jetzt kein sehr riskanter Hebel, aber man muss das natürlich einfach auch auf dem Schirm haben, weil das natürlich dann auch für mehr Volatilität in Kurs und Dividende sorgen kann, vor allem in schlechteren Phasen der Wirtschaft. Und ein anderes gehebeltes Instrument sind natürlich auch oft die CEFs. Da setzen auch einfach viele auf Fremdkapital, um die Rendite zu optimieren, einfach weil sonst die hohen Managementkosten die Rendite sehr schmälern würden. Genau, das sind so die Klassiker, die noch relativ viele Einkommensinvestoren im Depot auch halten. Und dann gibt es natürlich auch die sehr riskanten gehebelten Instrumente. Und Luis, vielleicht stellst du uns erstmal kurz die ETN vor und ich erkläre dann nochmal kurz die Split Trusts.
Ja, sehr gerne. Bewegen wir uns in die Dividendenkönigsklasse, aber natürlich auch in die Risikokönigsklasse der Hochdividendenwerte. Ja, vorher noch ein Hinweis, also mit CEFs meinst du die Closed End Funds. Dazu können sich die Hörer unsere Folge Nummer 7 aus dem November anhören. Da haben wir die Anlageklasse grundlegend besprochen. Ja, ETN, Exchange Traded Note. Was hat es damit auf sich? Ja, im Grunde ganz einfach. Das ist eine Bankschuldverschreibung, die emittiert wird. Ja, also ein Zahlungsversprechen einer Bank. Ja, wie im Prinzip eine Anleihe auch, die an das Publikum verkauft wird, über die Börse, auch dann börsengehandelt wird. Die Bank stellt jederzeit auch einen Kauf- und Verkaufskurs, sodass diese Exchange-Traded Note auch liquide ist. Aber im Gegensatz zu einer Anleihe gibt es jetzt keinen Coupon, also keinen festen Zins und auch keinen festen Tilgungskurs, sondern der Wert bemisst sich anhand eines beispielsweise Aktienkorbs oder sonstiger Vermögenswerte und die ja, Zinsen entsprechend auch, beispielsweise wenn dieser Aktienkorb, der hypothetisch dahinterlegt ist, Ausschüttungen tätigt. Ja, und diese Bankschuldverschreibung, der Vorteil ist, dass so eine Bankschuldverschreibung keine Kosten produziert, weil ich eben keinen Fonds habe oder kein Management, sondern passiv tatsächlich irgendeinen fiktiven Korb aus Vermögenswerten in der Regel abbilde und ja, als Bank eben sicherstelle, dass der Kurs an der Börse wiedergespiegelt wird und ich kann dann eben jederzeit als Anleger ein- und aussteigen. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen, es gibt auf einen REIT-Index, ja, also es gibt einen US-amerikanischen Index, der zahlreiche Real Estate Investment Trusts, also börsennotierte Immobiliengesellschaften umfasst. Da haben beispielsweise Schweizer Großbanken Exchange Traded Notes emittiert. Das heißt, eine Note spiegelt eben den Kurs dieses Indizes wider. Und ja, so kann man eben diesen Gesamtindex sehr, sehr günstig und letztendlich ohne Verwaltungskosten kaufen. Und die Ausschüttungen werden auch entsprechend an die Anleger ausgezahlt. Ja, und die Besonderheit ist, und daher auch gibt es eben viele Exchange-Traded Notes mit sehr, sehr hohen Dividendenrenditen, dass diese Indizes oder diese Körbe aus Vermögenswerten eben gehebelt werden. Das heißt, nochmal selber mit Fremdkapital unterlegt werden, in der Regel 50%. Also dann habe ich eine zweifach gehebelte Exchange-Traded Note. Das sieht man auch im Namen dieses Wertpapiers. Und habe dort eben ja im Prinzip doppelte Dividendenrendite, natürlich auch doppeltes Risiko. Ja, und so, wenn ich über 20% Dividendenrendite kassieren will, dann kann ich auch in solche Exchange-Traded Notes beispielsweise auf Small Caps oder Mortgage-Reits, also Reits, die in hypothekarisch besicherte Wertpapiere investieren, selber stark gehebelt sind, investieren und habe natürlich auch das entsprechende Risiko, weil geht da mal der Kurs in die Knie, dann verfällt das Wertpapier ja wertlos dann in dem Fall, beziehungsweise da wird dann die Bank rechtzeitig die Notbremse ziehen und das steht noch in den Emissionsbedingungen, dann dürfen die eben alles glattstellen und dann bekommt man eben noch ein paar Cent ausbezahlt. Ne? Also hochriskant, aber auch hochrentierlich und mal wieder ein super Beispiel dafür, wie sehr letztendlich unsere Ökonomie auf Kredit gebaut ist, im wahrsten Sinne des Wortes, pyramidenartig, wenn man sich überlegt, dass es eben Gesellschaften gibt, die stark gehebelt sind, die wiederum in einem Wertpapier abgebildet werden, das selber mit Fremdkapital gehebelt wird um den Faktor 2. Und dann kenne ich tatsächlich auch noch Leute, die solche Wertpapiere auf Kredit kaufen. Ja, und da haben wir natürlich dann die Spitze erreicht. Ist das denn so ähnlich auch bei den Split Trusts?
Ja, Luis, hast du erstmal super zusammengefasst, die ETNs und meiner Meinung nach ist das nichts für langfristig orientierte Einkommensinvestoren. Es kann finde ich, eine interessante Beimischung sein, um kurzfristig eine gewisse Performance abzugreifen. Aber ich persönlich würde mir das nicht zutrauen, das über mehrere Jahre zu halten. Das ist bei den Split Trusts tatsächlich relativ ähnlich, aber nur wenn man die Common Shares, also die normalen Aktien an Split Trusts betrachtet. Man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Trust, der sammelt Investorengelder ein und dieser Trust ist eben aufgeteilt in verschiedene Aktienarten. Also es gibt eben vorrangig und nachrangig bediente Aktienarten. Und es ist relativ ähnlich wie ein Closed End Fund, der neben Standardaktien auch Preferred Shares emittiert hat. Der hebelt sich quasi mit diesen Preferred Shares, der zahlt denen zum Beispiel 5% Fixdividende und alles, was der CEF oder der Split Trust darüber an Performance macht, das kann der alles weitergeben an die nachrangig bedienten Aktienarten. Das heißt, dass in guten Zeiten die ganzen Erträge über den 5 oder 6% Fixdividende geht alles darüber an die Stammaktionäre. Und das kann man sich vorstellen, wenn man einen interessanten Aktienkorb auswählt, der dann vielleicht so 10% im Jahr macht und man nur 5% Fixdividende zahlt, dass dann die Renditen sehr hoch werden für die normalen Aktionäre. Das Problem ist nur, dass auch die ganzen Kursverluste erstmal, dass die ganzen Stammaktionäre abbekommen. Und das kann eben sein, dass der Trust aufgelöst wird und dass man, obwohl eben die eigentlichen Wertpapiere im Trust nicht auf Null gefallen sind, die Stammaktionäre trotzdem nichts erhalten, eben durch diese vorrangige Bedienung der Preferred Shares. Und es gibt da diverse Gestaltungen, also von eher konservativen nachrangigen Split Trust Anteilen, die haben dann vielleicht so 8, 9, 10% Ausschüttungsrendite, die haben auch schon die Finanzkrise überlebt. Da würde ich sagen, ja, ein offensiver Investor kann sich das durchaus mal angucken. Finde ich, ist wirklich interessant. Da gibt es zum Beispiel Split Trusts auf kanadische Banken. Das finde ich ein sehr interessanter Titel. Aber dann gibt es da auch Split Trusts, die eben bei den nachrangigen Anteilen ausgewiesene Renditen von 24, 25% haben. Und das ist eben genauso wie bei den ETNs ein sehr hohes Komplettverlustrisiko, obwohl man natürlich bei den Split Trusts einen Eigenkapitalhebel hat durch die Fixdividenden und bei den ETNs zahlt man halt tatsächlich einen echten Zinssatz fürs Fremdkapital.
Hast du denn ETNs oder Common Shares von Split Trusts?
Ich bin im Moment noch nicht investiert in ETNs, sowieso nicht. Habe ich mich bis jetzt auch nicht sehr viel damit beschäftigt. Allein schon dieses hohe Komplettausfallrisiko, dass wenn man 50% Kursverlust hat bei einer quasi doppelt gehebelten, dass man dann schon pleite ist. Also das ist, finde ich, schon relativ abschreckend, weil man ja historisch betrachtet eben in der Krise 50% erwarten kann an Kursverlust. Das ist no eine normale Krise und man würde alles verlieren. Das finde ich schon sehr abschreckend. Bei den Split Trusts, da schaue ich mir persönlich also die Common Shares der Split Trusts schaue ich mir schon an. Und da gibt es eben welche, die sind so im Bereich 8, 9, 10%, haben auch in der Finanzkrise noch tatsächlich zahlen können, obwohl ja, dort nur was gezahlt werden kann, wenn die ganzen vorrangig Bedienten ihre Fixdividenden erhalten haben. Aber das hat alles gepasst und ja, da schaue ich mir welche an. Es ist vor allem im Bereich Nordamerika gibt es da interessante Geschichten.
Ah ja, okay. Ja, ich investiere ja bei, oder ich bin auch ein Freund von Split Trusts von den kanadischen. Allerdings investiere ich ausschließlich in die Preferred Shares, also in die Vorzüge. Und die wiederum sind dann Bestandteil tatsächlich meines Defensivdepots. Ja, damit schließe ich ja wieder der Kreis von hochoffensiv zu defensiv.
Ja, und da schließt sich natürlich der Kreis. Eigentlich wollten wir ja jetzt noch Zum Thema Nettodividendenrendite optimieren kommen, habe ich ja auch so in der Einführung gesagt. Allerdings ist das, denke ich, auch ein Thema, was man auch deutlich ausgedehnter betrachten kann und sollte, was auch auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient hat, das Thema Steuern. Und deswegen werden wir das in einer unserer nächsten Folgen dann besprechen. Gibt es ja diverse Möglichkeiten, weniger Steuern zu zahlen. Stichwort Return of Capital im konstruktiven Sinne oder auch Auswandern oder andere Steuersparmöglichkeiten. Das nur so als Vorgeschmack. Aber ansonsten würden wir dann jetzt erstmal zu unseren Hochdividendenwerten des Monats kommen. Und was sagst du, Luis? Möchtest du gleich mal starten?
Aber unbedingt. Und ja, die steuerliche Thematik dann im neuen Jahr ist ja dann auch ein dankbares Thema. Ja, als Hochdividendenwert des Monats, einen Wert, den ich eigentlich schon länger vorstellen wollte, aber dann habe ich mich doch immer kurzfristig umentschieden. Das hat zur Folge, dass der Kurs mittlerweile deutlich angezogen hat und ich das nochmal alles ein bisschen korrigieren musste. Und zwar, ja, einer meiner Favoriten, muss man sagen, so im Real Estate Investment Trust Bereich, nämlich Omega Healthcare Investors. Wie gesagt, ein REIT, 1992 gegründet, in den USA domiziliert und ja, mit der Kernkompetenz eben betreutes Wohnen, also ja, Seniorenwohnanlagen, mit medizinischen Services. Das ist schon ein ja, etwas spezielles Programm. Da gibt es also ein 1:1 analog hier in Deutschland. Ja, kommt jemand tatsächlich am nächsten noch das betreute Wohnen. Aktiv ist der Trust in den USA und Großbritannien. Insgesamt haben die über 900 Objekte im Bestand, die von 68 Betreibergesellschaften ja, bedient werden. Und ja, eine Besonderheit, die oder Omega Healthcare schließt mit den Betreibern ausschließlich sogenannte Triple-Net-Verträge ab. Das heißt, die Betreibergesellschaften zahlen eine Miete und der Vermieter ist im Gegenzug aber komplett raus, auch aus Nebenkosten und Renovierungskosten. Das heißt, es reduziert den administrativen Aufwand tatsächlich auf ein Minimum. Solche Triple-Net-Verträge sind in Deutschland, also zumindest auch im privaten oder im Wohnbereich, sowieso gar nicht zulässig. Ja, aber im gewerblichen Bereich durchaus nicht unüblich. Ja, das heißt, ja, so ein Klassiker. Ich kümmere mich, brauche mich um nichts mehr zu kümmern als Vermieter. Das erklärt auch die erstaunlich niedrige Zahl von Mitarbeitern, nämlich 51, die Omega Healthcare hier beschäftigt. Ja, der Börsenwert ist mittlerweile auf fast 10 Milliarden US-Dollar gestiegen, damit etwas über der Bilanzsumme von ja, knapp 9 Milliarden Dollar. Solide finanziert ist das Unternehmen zudem mit einer Verschuldungsquote von 56%, was jetzt nicht übermäßig ist, jetzt auch nicht konservativ, aber ein guter Schnitt für ein Immobilienunternehmen. Die Dividendenrendite ist durch den zuletzt gestiegenen Kurs auf ja, 6,1% gesunken. Ausgeschüttet wird quartalsweise und ein Teil des Gewinns verbleibt aber noch im Unternehmen. Die Ausschüttungsquote hier etwa 85%. Jetzt aber das Bemerkenswerte, nämlich dass die Dividendenserie seit 2003 anhält. Also seitdem wurde die Dividende kontinuierlich gesteigert, beziehungsweise mindestens konstant gehalten. Und die durchschnittliche Steigerungsrate der letzten 5 Jahre liegt bei über 7%. Jetzt zuletzt wurde auch wieder eine Steigerung angekündigt. Und ja, von daher bewerte ich Omega Healthcare mit 8 von 10 Gänsen, die goldene Eier legen. Anton, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, ich habe euch heute die SFL Corporation Limited mitgebracht. Ist ein bisschen umständlich der Name, ist eigentlich nur die Ship Finance International, wie sie früher hieß. Das Kürzel ist allerdings SFL, deswegen haben sie sich einfach direkt so genannt. Ich gebe zu, privat habe ich sie auch immer so genannt, deswegen ist es auch einfach nur wahrscheinlich ein pragmatischer Schritt gewesen. Auf jeden Fall, was macht die SFL Corporation? Ja, die SFL Corporation, die ist ein gewerblicher Vercharterer. Das heißt, sie hat wirklich diverse, sehr große Schiffe im Portfolio, die sie vermietet. Und das sind 12 Tanker, 22 Massengutfrachter, also zum Beispiel für Kohle, aber für auch eben für andere Dinge, die eben hauptsächlich trocken und in Masse verfrachtet werden müssen. Dann aber auch Containerschiffe. Ich meine, klar, da wird einfach alles transportiert. Aber auch 8 Service-Schiffe. Das sind vor allem Schiffe, die sowas wie Bohrplattformen versorgen mit allem Nötigen. Und mit diesem Schiffportfolio ist man wirklich weltweit aktiv und auch meiner Meinung nach relativ gut diversifiziert. Die Gründung des Unternehmens war 2003 und man ist registriert auf den Bermudas. Das hat natürlich, wie man sich denken kann, gewisse steuerliche Vorteile, die auch die Investoren freuen dürften. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei etwa 1,6 Milliarden US-Dollar und der Jahresumsatz beträgt circa eine halbe Milliarde US-Dollar. KGV liegt bei 16,5. Ist, finde ich, nicht unbedingt mega günstig, aber auch jetzt nicht unbedingt überteuert. Und ja, die Dividende, die ist tatsächlich sehr interessant. Die liegt bei, also die Rendite, die liegt bei 9,6%. Und das bei einer Ausschüttungsquote von zuletzt lediglich 76%. Also man kann sich die Ausschüttungen leisten. War in der Vergangenheit tatsächlich nicht so. Aber man hat halt wirklich diesen Ansatz, man möchte kontinuierlich Dividende zahlen. Deswegen hat man seit Gründung immer Dividenden gezahlt. Und man war auch immer profitabel, was ich auch beeindruckend finde für ein so zyklisches Geschäftsmodell. Die Steigerungsrate der Dividende ist leider leicht negativ mit minus 1,7%. Man musste einfach die Dividende kürzen, weil einfach die Ertragslage nicht gut genug war. Das hat natürlich auch mit einem gewissen Schweinezyklus in dem Schiffsbereich zu tun. Also einfach damit, dass Schiffe nicht immer dann sofort vorhanden sind, wenn sie gebraucht werden, sondern es gibt einfach gewisse Verzögerungseffekte und darunter leiden eben auch vor allem so Vercharterer. Aber man war immer profitabel, was ich positiv hervorzuheben finde. Und durch eben die Dividendenkürzung ist die Dividendenserie leider erst seit 2017. Also da bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt, aber die aktuelle Ausschüttung sind gedeckt. Die Verschuldungsquote, die ist tatsächlich eher offensiv mit rund 70%. Das erklärt natürlich auch die relativ hohe Ausschüttungsrendite. Die muss ja irgendwie zustande kommen durch eben einen gewissen Hebel. Und die hohe Verschuldung, die erkennt man dann eben auch im Kurs und im Maximalverlust, also Maximum Drawdown. Der Kursverlust in der Finanzkrise, der lag tatsächlich bei 85% und man hat sich bis heute nicht davon erholen können. Liegt auch einfach an dem Überangebot an Schiffen. Man hat einfach nicht mehr diese Margen und ja, es gibt natürlich auch immer wieder so Geschichten wie Handelskrieg, die dann sowas belasten. Auf jeden Fall, Kurs ist seit der Finanzkrise relativ seitwärts unterwegs. Gesamtbewertungstechnisch ist das bei unserer Cash-Ampel, sind das 5 von 10 goldene Eier legenden Gänsen. Habe ich das richtig ausgedrückt, Luis?
Nein. Ja, doch, doch, doch.
Okay, gut, perfekt. Genau, damit haben wir in der Gesamtwertung leider diesmal nur eine gelbe Ampel, weil es eben einfach nur 5 sind. Aber man muss das natürlich immer ein bisschen relativieren. Wir können einfach nicht alles in so eine Cash-Ampel einfließen lassen. Wir kombinieren eben klar messbare Dinge, aber auch mit unserer subjektiven Einschätzung und versuchen dann eben je nach Unternehmen, je nach Branche, die Zahlen zu deuten, wie gut ist das. Und natürlich muss man Verschuldungsquoten bei Mortgage Rights einfach anders sehen als bei Schifffahrtsgesellschaften. Aber es gibt natürlich kritische Punkte. Also es sind nur 5 von 10, ist aber meiner Meinung nach einen Blick wert.
Ja, sehr schön. Da haben wir ja mal zwei ganz unterschiedliche Werte. Und übrigens bei Omega Healthcare, da ist der KGV gleich doppelt so hoch mit oder mehr als doppelt so hoch mit 33. Aber auch hier beachten, dass der KGV bei Reiz halt nicht die Aussagekraft hat wie bei anderen Wertpapieren. Ja, damit sind wir mit unserer Folge, mit der letzten Folge im Jahr durch. Und ja, gerade angesichts der hier besprochenen Themen, ne, gilt es zu beachten, dass hier der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken bis zum Totalausfall der Investition verbunden ist und wir, wie gewohnt, keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden übernehmen, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen resultieren. Und wir haben alles sorgfältig zusammengetragen, können aber trotzdem keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen, zumal ja auch die Podcast-Folge später ausgestrahlt wird, als wir sie aufnehmen. Und ja, gerade bei Omega Healthcare gilt das bei mir zumindest, dass ich da selber als Investor aktiv bin und ja, damit Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden können. Ich weiß nicht, bist du bei deinem Hochdividendenwert des Monats engagiert, Anton?
Nein, bin ich nicht. Ich finde die Branche einfach ein bisschen zu riskant.
Okay. Ja, damit sind wir durch. Wenn ihr gerade fürs neue Jahr Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über Rückmeldungen, die uns helfen, den Podcast zu verbessern und noch enger an den Wünschen des Publikums auszurichten. Nutzt hierfür gerne die Kommentarfunktion unter dieser Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an einkommensinvestoren@nurbaresiswahres.de. Und in den Notizen zur Podcast-Folge findet ihr auch die Cash-Ampeln im praktischen PDF-Format. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Podcast direkt abonnieren oder über einen unserer zahlreichen Kanäle verfolgen. Und weitere Informationen wie immer unter nurbaresiswahres.de beziehungsweise auf YouTube unter Devi Dividende. Das war's für heute. Das war's für dieses Jahr. Mir bleibt jetzt nur noch euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen und kommt mir gut ins neue Jahr. Wir hören uns. Bis dahin eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
Ja, und auch ich wünsche ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen. Auf jeden Fall aber auch erstmal viel Spaß beim Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Muss natürlich auch immer mal die privaten Geschichten pflegen und sich auch nicht nur mit den Finanzen beschäftigen, aber im neuen Jahr geht's dann fröhlich und fleißig weiter mit einkommensorientierten Investitionsansätzen. Bis bald, euer Anton von DB Dividende.